Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Macht's gleich, dem ProQuote-Podcast über Sexismus in den Medien.
Wir sprechen darüber, wie wir als JournalistInnen von Sexismus betroffen sind, tauschen Erfahrungen aus und besprechen, wie wir die Arbeitswelt gerechter machen können. Ich bin Liz Giags.
Und ich bin Sarah Stendel. Wir sind JournalistInnen und wir sind eure Hosts aus dem Vorstand des Vereins ProQuote Medien, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Hallo Liske.
Hallo Sarah. Ich freue mich sehr auf die Folge heute.
Ich freue mich auch total. Es soll auch sehr, sehr praxisnah werden heute. Wir sagen ja im Intro immer, dass wir uns für Gleichberechtigung einsetzen. Und heute wollen wir uns mal angucken, was heißt denn das eigentlich so im Arbeitsalltag? Also Gleichberechtigung bedeutet ja auch, dass man sich am Arbeitsplatz wohlfühlt zum Beispiel. Dass man dort sich selbst treu bleiben kann und dass es auch einen Austausch gibt auf Augenhöhe.
Weil das aber leider nicht immer der Fall ist, wollen wir heute über das Thema Arbeitsplatzkultur sprechen. Vor allem über männlich geprägte Arbeitsplatzkultur. Und dazu haben wir wie immer einen Gast eingeladen. Sie war selbst Journalistin und hat die Akademie für Publizistik in Hamburg geleitet und arbeitet jetzt seit langem als Coach und Führungskräftetrainerin. Herzlich willkommen, Annette Hillebrand.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo Annette, wir freuen uns total, dass du heute hier bist. Wir beide kennen uns ja, weil ich auch schon mal ein Training bei dir machen durfte und da voll viel mitgenommen habe. Und gefühlt gibt es so im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich kaum Journalisten und Journalistinnen, die nicht schon mal bei dir ein Coaching gemacht haben. Also du warst unter anderem bei Gruner und Jahr, du warst beim Süddeutschen Verlag, du hast beim Standard Trainings gemacht oder auch für die Zeitstiftung. Und vielleicht kannst du einmal kurz erklären, ja, wie deine Coachings so aussehen und welches Ziel dahinter steckt.
Gerne. Ja, wie sehen die Coachings aus? Ich glaube, was jetzt der Schwerpunkt ist, und wir wollen ja über jetzt reden und nicht mehr so über die Vergangenheit, das sind Coachings, die veranlasst werden dadurch, dass Führungskräfte, ich habe meistens im Coaching Führungskräfte, mit den ganzen Strukturveränderungen enorm zu kämpfen haben. Also Stichwort Medienkrise, veränderte Mediennutzung, ökonomische Krise. Das macht einen wahnsinnigen Druck auf alle Unternehmen. Das lesen wir in allen Medien-Newsletter praktisch täglich. Hier gespart, da gespart, zusammengelegt. Diese ganzen Zusammenlegungen haben natürlich ganz konkrete Folgen. Will sagen, Angst um den Arbeitsplatz, Angst, auch eine Position zu verlieren, unglaublich viel Unsicherheit. Und das ist schon vor Corona so gewesen. Das hat mit Corona, vielleicht ist es ein bisschen verstärkt worden, aber das gibt es schon ein paar Jahre, wisst ihr ja auch. Und das heißt, es kommen Coaches, die in Entscheidungssituationen sind, ich will gleich mal ein Beispiel nennen, die sie für sich wahnsinnig belastend finden. Also haben ein Team geleitet, kennen alle urlange, kollegial, womöglich auch befreundet und haben jetzt die Aufgabe, 8 von denen die Kündigung auszusprechen. Das ist ein wahnsinniges Dilemma. Und es ist schon so, die meisten sagen, ich verstehe diese Entscheidung. Und ich glaube, sie ist auch gar nicht abzuwenden. Die ist sogar richtig, weil sonst würde vielleicht der Titel eingestellt. Aber was mache ich denn jetzt, um Gottes Willen? Also wie kann ich das so machen, dass ich überhaupt morgens noch in den Spiegel gucken kann? Also das sind emotional enorm belastende Situationen.
Ja, das glaube ich, gerade in dieser Krisensituation. Macht das denn auch einen Unterschied jetzt bei den Geschlechtern? Also wir reden ja hier vor allen Dingen auch über ja, Gleichberechtigung beziehungsweise da, wo sie noch nicht da ist. Ist diese Kultur besonders männlich geprägt oder verändert es sich?
Also ich hab den Eindruck, dass es sich schon etwas verändert. Erstens, Eindruck aus meinen vielen Trainings. Gute Nachricht des Tages. Jüngere Männer, Verallgemeinerungen sind immer heikel, aber gut. Jüngere Männer, wie ich sie da erlebt habe, haben oft eine Menge mehr Empathie. Die sind schon anders aufgewachsen als die berühmten alten weißen Männer.
Ein Glück.
Ja, haben auch, finde ich, oft eine wirklich gute kommunikative Kompetenz und sind manchmal da wirklich super, während manche Frauen, das muss ich jetzt noch mal leider sagen, dann doch noch ein bisschen rumeiern. Also da habe ich oftmals Männer richtig prima, als prima agierend erlebt. Und bei den Frauen, dafür gibt es natürlich viele Gründe, noch ein bisschen viel Zaghaftigkeit. Also jetzt mal da gibt es natürlich alle anderen Varianten auch, aber wenn ihr so fragt nach der Richtung, würde ich sagen, so ungefähr. Und es bleibt aber auch immer noch eine Ebene da, oder in vielen Häusern gibt es noch diese Männer, die denken, sie müssten jetzt mal sagen, wo es lang geht und unter denen ich im Himmel nicht arbeiten möchte.
Also, da gutes Stichwort, sowas wie Mansplaining und sowas. Ich glaube, das haben wir alle schon so häufig erlebt und das gibt es heute noch sehr, dass Männer uns die Welt erklären. Annette, was würdest du denn sagen, was sind denn so Merkmale oder auch klassische Muster einer männlich geprägten Arbeitsplatzkultur?
Ja, es ist, ich sage einfach ein Stichwort, Breitbeinigkeit. Und es gibt eine ganze Reihe von wirklich furchtbaren sogenannten Mikroherabsetzungen. Das kennt ihr auch. Also dieses kein Blickkontakt, aufs Handy gucken, wenn ich was sage, in der Konferenz über einen Beitrag weggehen und wenn dasselbe Argument von einem Mann kommt, sagen, interessanter Beitrag, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. All diese kleinen Dinge, die unfassbar kränkend sind oder die man als sehr kränkend erlebt, wobei es so wichtig ist, finde ich, darüber reden wir dann im Coaching auch oft, immer wieder sich klarzumachen, sehr, sehr wahrscheinlich bin ich gar nicht persönlich als Frau gemeint. Es ist, manche Kollegin von mir sagt, es ist wie Atmen. Das heißt, das sind Verhaltensweisen, die den Männern, wenn man ihnen das sagen würde, würden sie sagen, was? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich soll das gewesen sein? Habe ich bestimmt nicht. Also, das einfach Verhaltensweisen, die, wenn sie irritiert sind, die sie einfach machen. Ich würde wirklich gar nicht sagen, dass einer da morgens sitzt und sagt, wie kann ich heute die Frauen in der Redaktion fertig machen?
Das wäre auch noch schöner. Ja.
Nee, aber wenn er
wüsste, dass es unbewusst abläuft.
Ja, und das macht es für uns nicht viel besser, wäre aber trotzdem gut, sich das immer wieder klar zu machen, um damit besser zurechtzukommen.
Ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, also nicht nur der Punkt, da wäre jetzt ja, die Männer müssen sich das bewusst machen und sich dahingehend ändern, aber auch die Frauen sind oft ein bisschen zu zaghaft, hast du es gerade genannt. Findest du denn, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen generell gefragt, aber trotzdem, sollten deiner Meinung nach Frauen das Männerverhalten eher kopieren oder gibt es da vielleicht auch andere Strategien, auf die man ausweichen kann?
Ich liebe diese Frage, weil die Frage ist ja, die Antwort ist ja hoch umstritten. Also würde ich jetzt sagen, kopieren, wüsste ich schon, wer alle über mich herfällt. Nein, das finde ich auch tatsächlich keine gute Idee. Was ich aber empfehle, ist zu gucken als Frau oder mehrere Frauen noch besser, was passiert hier eigentlich? Also nicht in Empörung zu verharren und auch nicht in Traurigkeit, sondern sich das anzugucken und sagen, was geschieht hier eigentlich gerade? Was sind das für Muster von Kommunikation? Warum werde ich in der Konferenz nicht gesehen? Ich habe gehört, Sheryl Sandberg hat ein ganzes Kapitel über Wo setze ich mich hin? Geschrieben. Also ich finde das nicht banal und ich finde es lohnenswert und damit kopiere ich erstmal gar nichts. Zu gucken, was passiert hier und dann zu überlegen, was wäre für mich, für meine Persönlichkeit, für meine Werte ein Verhalten, mit dem ich es mal anders probieren könnte. Also ich will nochmal sagen, ich habe das alles, wovon ich rede, selber erlebt. Als ich die Akademieleitung übernahm, war ich die erste Frau in der Position. Ich hatte mit einem rein männlich besetzten Vorstand bedeutender Männer zu tun. Und ich habe, glaube ich, die ersten 2 Jahre alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich habe immer noch schönere Präsentationen gezeigt und mich gewundert, warum der eine immer nur seine Brille putzt.
Oh Gott.
Ja. Es hat mich wahnsinnig gemacht, bis ich mal mit jemandem darüber sprach, der sagte, du musst einfach mal verstehen, was sind deren Interessen in dieser Sitzung. Die kommen da 2-mal im Jahr für eine Stunde zusammen, die wollen keine langen Geschichten hören. Was glaubst du, wie die dich wahrnehmen? Also nicht, also einfach mal von oben drauf gucken, in welchem System bewege ich mich. Und das finde ich auch wichtig zur Frage nochmal kopieren, nicht kopieren. Ich glaube, es ist gut, mal zu gucken und da auch als Frauen sich zusammenzutun und zum Verlag zu gehen, zur Spitze, zur PE. Wie laufen eigentlich Karrieren in unserem Unternehmen? Was gilt in unserem Unternehmen eigentlich als Leistung, wenn man schnell was abarbeitet, wenn man nie krank ist, wenn man beliebt ist. wenn man viele Fortbildungen gemacht hat. Gibt es da vielleicht Muster, wo man dann noch merkt, die Frau und der Mann starteten zum selben Zeitpunkt und dann ist die Frau abgebogen, weil sie ein Kind bekommen hat. Also, dass man im Unternehmen auch sagt, könnt ihr das bitte mal systematisch betrachten? Es gibt, dann bin ich gleich fertig, zum Beispiel auch Studien darüber, Frauen machen mehr Fortbildung und es nützt ihnen weniger.
Das ist ja traurig.
Ja, ne? Also Männer machen mal ein, zwei Fortbildungen, alle sind hellauf begeistert, der Mann hat eine Fortbildung gemacht und das zahlt sich auch aus. Und Frauen, kann ich mir auch, finde ich, ganz einleuchtend machen, Fortbildung, 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 aber es zahlt sich nicht so aus. Das ist ein systematisches Problem, was man in einem Unternehmen ja anpacken kann.
Ja, es wird ja auch häufiger mal gesagt, Frauen sind dann oder übernehmen häufig mal die Rolle der Fleißbienchen und versuchen sich so nach oben zu arbeiten. Und manchmal sind das gar nicht die wichtigen Dinge, auf die es ankommt, um gesehen zu werden.
Darf ich da noch kurz was ergänzen? Ein wunderbares Beispiel für das, worüber wir gerade reden, ist Projektvergabe. Mhm. Also, ein interessantes Projekt wird vergeben. Klassische Reaktion der Frau, leider häufig, muss ich mal drüber nachdenken. Mhm. Und das zum Beispiel ist ein Thema im Coaching. Dann das nicht zu sagen, sondern zu sagen, das finde ich total interessant, habe ich große Lust drauf. Lass uns in einer Woche, stell mir schon mal einen Termin ein, dann mal über die Details reden.
Mhm. Gute Idee.
Das heißt nicht, dass ich es vielleicht auch gar nicht mache, weil ich nämlich, als ich die Details angeguckt habe, gesehen habe, huch, die sind ungünstig. Die Details. Also das ist so eine Kleinigkeit und der Mann würde sagen, ja klar, mach ich.
Ja.
Also das ist ja eine ganz kleine Sache nur, aber wenn ich sage, ich muss das erstmal heute Abend mit meinem Mann besprechen.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel eine Headhunter-Studie. Headhunter ruft Mann an, Headhunter, da sind wir ja ziemlich weit oben, und bietet eine Stelle an, der Mann sagt, erzählen Sie mal. Interessant. Die Frau sagt, lassen Sie uns morgen nochmal sprechen. Ich muss das erstmal zu Hause überlegen. Also nur so eine Kleinigkeit natürlich. Ich verallgemeiner jetzt, aber so als Tendenz. Und ich glaube, dass man da einfach auch ein bisschen auf sich selber guckt und sagt, wie gehe ich denn mit sowas um? Erschrecke ich erstmal? Kann ich ja auch ruhig. Muss ich aber nicht zeigen.
Ja, das klingt wie eine gute Strategie. Also vielleicht erstmal Ja sagen und dann zu wissen, ich kann trotzdem noch raus, wenn es mir nicht passt. Mhm. Wenn wir jetzt uns mal so Strategien angucken, die direkt auf, ich sag mal, männliches Verhalten, männliches toxisches Verhalten vielleicht reagieren, wie zum Beispiel Mansplaining oder so, gibt es da bestimmte Strategien, die du auch in deinem Coaching vielleicht weitergibst? Wie kann man solche Muster durchbrechen?
Ehrlich gesagt ist das ganz schwierig, finde ich, das so generell zu beantworten, weil es spielt die Situation, die konkrete, so eine enorme Rolle. Klingt vielleicht komisch, aber ist so. Also welcher Mann, hat das eine Vorgeschichte? Kann es vielleicht wirklich eine Frage von Sympathie oder Antipathie sein? Oder ist es einfach ein miserables Verhalten, was er an den Tag legt, wo ich was machen muss? Es gibt ja alle möglichen Studien dazu. Klar ist, wenn ich alleine als Frau, womöglich in einer Männerrunde, mich gegen Verhalten verwehre, das ich unangemessen finde, habe ich ein Problem.
Weil ich alleine bin?
Ja.
Ja.
Und ihr kennt das. Ich meine, ich bin dann zickig. Habe ich meine Tage oder habe ich ein Problem? Also tut mir leid, aber ja.
Ja, denn das die ist Sätze ja, kommen oder werden gedacht. Wir kennen das.
Ja, das ist dann vor allen, da schließt sich die Mehrheit zusammen. Das wäre jetzt, wenn da lauter Frauen sitzen und ein Mann, womöglich auch nicht viel anders. Die Mehrheit denkt dann, das ist hier eine Irritation, die wollen wir weghaben. Was hat die denn? Das heißt, wenn ich merke, das ist ein strukturell immer wiederkehrendes Missverhalten, dann ist empfehlenswert, sich mit anderen Frauen zusammenzutun, denen das genauso geht, und gemeinsam zu überlegen, dass man da mal einen Termin einstellt und sagt, wir möchten auf was hinweisen. Also wenn es irgend geht, sich zusammenschließen zu mehreren, wenn es nur zwei sind oder drei, hat mehr Erfolgsaussichten.
Das hören wir ganz oft, dass Solidarität unter Frauen ein sehr, sehr effektives Tool ist und etwas, was man noch viel, viel öfter nutzen sollte und glaube ich, noch nicht ganz ausgeschöpft hat, vielleicht an manchen Stellen auch. Weil du ja gerade auch meintest, das ist alles noch so ein bisschen in der Luft, können wir uns gerne auch mal konkrete Beispiele angucken. Und zwar wollen wir ja in jeder Folge auch Mitglieder und Kolleginnen zu Wort kommen lassen. Und wir haben uns deshalb bei euch umgehört und gefragt, welche Erfahrungen habt ihr mit männlicher Arbeitsplatzkultur gemacht? Und drei der Antworten, die wir bekommen haben, wollen wir euch gern vorlesen. Und eine ist eine Sprachnachricht von einem Chef. Die haben wir anonymisiert, aber bei der waren wir sehr baff. Das können wir schon mal sagen. Hier kommen eure Geschichten.
Jennifer Morgan, CEO bei SAP, war die erste Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens und sie musste letztes Jahr den Platz räumen. Ich fand das interessant, herauszufinden, was nach nur 6 Monaten zu ihrem Abgang geführt hat. Warum ist sie es, die aus dem ursprünglich hochgelobten Führungsduo ausscheidet und nicht er? Die männlichen Meinungsführer in der Redaktion interessierte das nicht. Wahrscheinlich war Morgan einfach nicht gut genug, hieß es. Außerdem sei sie ja nur Vertriebs-CEO gewesen. Das kann sein, kann auch nicht sein. Jedenfalls wäre es einen Bericht wert gewesen. Darum ging es den Herrschaften aber nicht. Es ging darum, das Thema abzuschießen. Ist ihnen gelungen.
In der Politikkonferenz bin ich oft die einzige Frau. Richtig schwierig war das, als es um die Kandidaten der SPD-Spitze ging. Alle als Duo mit einer Frau und einem Mann besetzt. Das Problem, fast alle deutschen Medien porträtierten nur den männlichen Part. Wir auch. Norbert Walter Borjans stand im Mittelpunkt, Saskia Esken nur in Nebensätzen. Ich habe wirklich in jeder Konferenz genervt, weil es so ein offensichtlicher Skandal war. Die teilen sich ja das gleichberechtigt. Aber ich bin nicht damit durchgekommen, die Männer waren sich einig. Ich wüsste gern, was ich hätte anders machen können. Das hat mich sehr geärgert.
Anfangs habe ich gedacht, das ist bestimmt seine Art von Humor, wenn mein Chef mit komischen Witzen und Sprüchen kam. Schon nach einer Woche ging er sehr vertraut mit mir um, fragte mich, ob ich Sport mache und als ich verneinte, warum denn nicht, ich sei doch so eine hübsche junge Frau und müsse mich doch fit halten. Ab da fing es an, mir unangenehm zu werden. Es wurde immer unerträglicher mit den Sprüchen. Ihr seid wie meine Stuten im Stall, haha, hat er zum Beispiel gesagt. Sein privater Facebook-Account war auch der der Firma. Er folgte unzähligen Sexy-Bots und zeigte uns diese immer. Dafür rief er nur uns Frauen zu sich, damit wir hinter ihm stehen und verlegen lachen. Wenn meine Kollegin ins Büro gerufen wurde und sie fragte, kann ich reinkommen? Erwiderte er immer, ja, machen Sie sich obenrum bitte schon mal frei, haha. Ich habe mir einen neuen Job gesucht. So, wir haben jetzt auch noch die angekündigte Sprachnachricht für euch. Die haben wir als eine Art Gedächtnisprotokoll nachsprechen lassen.
Also wie gesagt, eine Kollegin hat sich beworben und das war die Nachricht, die sie auf ihre Bewerbung bekommen hat.
Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank für deine Bewerbung für unser Filmprojekt. Ich habe mir auch deine Bilder angeschaut und du bist ja echt eine Mutige mit dem Eistauchen und so. Du kannst dir sicher vorstellen, ich habe sehr viele Bewerbungen bekommen. Und es ist so, wir möchten auf keinen Fall eine Frau dabei haben. Weil wir 4,5 Monate im Bus unterwegs sind und durch Länder wie Iran und Pakistan fahren. Und es hat sich auch herauskristallisiert bei einem unserer Kollegen, dass das nicht funktioniert. Also, der hatte für ein langes Projekt eine Frau dabei, eine Redakteurin, und die haben 2 Jungs auf einem Roadtrip begleitet. Und das ist dann ziemlich ausgeartet, das Ganze. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Medienbranche unterwegs und ich arbeite auch sehr gerne mit Frauen zusammen. Ich bin da sehr aufgeschlossen. Es ist aber leider einfach ein bisschen stressfreier, nur mit Jungs unterwegs zu sein. Und wie gesagt, der eine Kollege ist da vorbelastet, der hatte das ja schon mal ausprobiert. Außerdem würde meine Freundin tot umfallen, wenn ich eine Frau ins Team reinhole.
Wir haben ja alle, während der Aufnahme konnten wir unser Lachen nicht zurückhalten, weil es so absurd ist. Aber trotzdem sind das ja reale Geschichten, die uns unsere Mitglieder und unsere Kolleginnen erzählen und die einfach in der Medienbranche passieren. Ich weiß nicht, Annette, wie kann man sich in solchen Fällen verhalten? Eigentlich bleibt ja nur Beine in die Hand nehmen und ganz schnell rennen. Also da möchte man ja auch überhaupt nicht arbeiten oder eben
das
kündigen.
War ehrlich gesagt das Erste, was ich dachte, ja, es klingt nicht so, als sei das besonders attraktiv, mit diesem Kollegen 4,5 Monate zu verbringen. Nein, natürlich, ich finde, es ist nahezu zwecklos, sich weiter, also man riecht sich auf und es ist wahnsinnig ärgerlich und die Art ist auch so furchtbar, wie er das vorbringt, wie er sich da so ranredet. Ja, aber einfach sagen, mit der Firma will ich nichts zu tun haben, gibt's vielleicht womöglich ein anderes Projekt, was die irgendwann machen, wo ich dabei sein kann. Ich würde einfach sagen, das kann man jetzt nur durchwinken und sagen, Dankeschön.
Ja. Also das denke ich auch, dass die letzten beiden Fälle, das sind ja einfach so krasse Geschichten, sowohl auch die Sache mit den sexy Sprüchen und dem Hahaha, diesen Altherrenwitzen den ganzen Tag, da wirst du ja auch mürbe gemacht einfach. Vielleicht könnte man da noch eher was ansprechen.
Ja, Sarah, das würde ich gerne nochmal sagen, weil an dem Beispiel, da habt ihr ja auch gesagt, da sind mehrere Frauen in der Redaktion. Mhm. Und die kommen dann auch mal, werden da eingeladen oder sollen das Zimmer betreten. Die Art und Weise, wie dieser Mann spricht, ist ja vollkommen unerträglich. Und ich finde, wenn man das so stehen lässt, gewinnt das ja einen modellhaften Charakter. Im Sinne von, hier darf das so sein. Und ich finde, die Frauen müssen was machen. Die müssen sich zusammensetzen, die müssen einen Termin sich geben lassen bei ihm und sagen, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof. Im Tierreich, das haben wir schon auf der Journalistenschule gelernt, Tiervergleiche verbieten sich.
Wegen der Stuten, ja.
Wegen der Stuten, genau. Ja. Wir sagen uns auch nicht, sie hängst zu ihnen und wir wünschen ab sofort, dass sie ihre Sprache kontrollieren. Und ich meine, gut, die werden sich jetzt überlegen, will er sie alle rausschmeißen, bestimmt nicht. Ich finde, sie müssen dringend was tun. Das kann man nicht stehen lassen.
Ja, also da wieder der Punkt, sich solidarisieren und gemeinsam versuchen, was zu ändern. Und sonst hat man ja immer noch die Möglichkeit, auch zu gehen und zu sagen, so nicht. Aber sonst bleibt das halt für immer so, das Verhalten. Ja, der andere Fall, der ist einfach so absurd. Da sind ja so viele Kleinigkeiten drin, ne? So dieses, ach ja, du bist ja auch eine Mutige, so diese Mikroaggression, wie du es vorhin schon gesagt hast, ne? Dieses Kleinhalten. Dann dieses, ja, meine Freundin hat was dagegen. Also so von wegen, wenn man beruflich was tut, dass das nichts Berufliches ist, sondern weil man Mann und Frau ist, dann ist man halt sofort irgendwie in Gefahr, was anderes zu tun. Das sind so viele Unterstellungen drin. Ja, das ist einfach nur traurig, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass solche Männer immer noch an solchen Machtpositionen sitzen.
Ja, wir haben ja auch gerade noch zwei andere Situationen gehört. Annette, was kann man denn tun, wenn Männer die eigenen Themen abschmettern? Also, die man gerne umsetzen würde, gibt es Strategien für Konferenzen?
Ja, ich glaube, das ist was ich habe mich schon mal kurz erwähnt. Also, das ist schwierig, wenn die Frau alleine ist. Das ist natürlich wahnsinnig erschütternd. Sie kann sich nochmal überlegen, ob sie auf eine andere Art argumentiert. Aber wenn sie da alleine einer ganzen Männerredaktion gegenüber sitzt, die sagen, wir finden, das ist kein Thema, Frau Esken ist kein Thema, dann kann sie sagen, das findet sie nicht richtig und setzt sich trotzdem nicht durch. Ich glaube, das ist eben auch wieder so ein Punkt. Es ist wahnsinnig schwer in so einer Konstellation, wenn ich als Frau alleine bin. Das ist aber natürlich auch eine strukturelle Frage. Also schon vor, ich glaube, 10 Jahren habe ich mal an einem Workshop teilgenommen mit Kolleginnen vom Schweizer Fernsehen. Die haben damals mit ihrem männlichen Chefredakteur eine Agenda formuliert, wie dafür zu sorgen ist, dass Frauen publizistisch vorkommen. Also bei der Suche nach Interviewpartnerinnen. Nicht die Kindergärtnerin, sondern die Managerin und den Kindergärtner. Also alle diese Stereotypen aufzulösen, und das ist eine konkrete journalistische Arbeit. Das gilt ja auch für Diversity insgesamt. Und wenn man das nicht grundsätzlich strukturell anpackt, dann wird man immer wieder in solche Geschichten kommen, wie auch mit der DAX-Vorständin. Also der blinde Fleck muss angeguckt werden. Die haben alle in den Redaktionen da offenbar einen total blinden Fleck, in dem sie finden, die Frau ist kein Thema.
Ja, dann müsste es was von oben geben. Ich weiß nicht, Liska, hast du so eine Situation schon mal erlebt?
Ja, also zuletzt erst. Es war nicht ganz so schlimm, aber einfach, wenn man erlebt, man ist in einer Konferenz, jetzt irgendwie gerade über Zoom, und man merkt einfach ganz klar, es sind mehrere Leute gefragt, aber der Mann nimmt sich ganz klar den größten Redeanteil raus. Nur um zu reden, also wo man wirklich merkt, da kommt gar nichts Inhaltliches mehr rüber, sondern es wird extra lange ausgewalzt, damit klar wird hier, ich habe am meisten zu sagen. Das ist mir auch schon häufiger mal vorgekommen und da sind wir leider nicht eingegriffen. Da könnte man sich auch mal gut eine Strategie überlegen. Und was ich schon mal in einem früheren Job als Erfahrung gesammelt hatte, das fand ich ganz cool, dass wenn mir ein Thema wichtig war für eine Themenkonferenz, habe ich mich vorher mit einer guten befreundeten Kollegin abgesprochen. Und wenn sie das Thema auch cool und wichtig fand, haben wir dann tatsächlich strategisch in der Themenkonferenz, eine von uns beiden hat das Thema vorgeschlagen und wir sind der anderen dann quasi zu Hilfe gekommen, haben nochmal Argumente gesammelt, warum dieses Thema gut ist. Also halt gemeinsam für ein Thema zu pitchen. Und das hat tatsächlich dann häufig ganz gut funktioniert. Also das kann ich auch nochmal so als Alltagstipp weitergeben.
Ja, das finde ich toll. Also das ist ja die, ich lese gerade das Buch von Obama und da schreibt er das ja sogar auch, dass die Frauen, hat ja so viele in große Positionen berufen, aber das nützte gar nichts. Und die haben sich ja dann zusammengetan und gesagt, genau so, wie du es beschrieben hast.
Richtig, das heißt Amplifying, glaube ich, die Strategie.
Amplification.
Ne? Amplification,
also
genau.
Verstärkung.
Ja.
Und ich finde das klar, warum denn nicht?
Und das hätte ja sogar die Kollegin vielleicht in der Politikrunde machen können, dass sie überlegt, wer ist das schwächste Glied sozusagen, also an wen kommst du da am ehesten ran und den sozusagen im Vorfeld vielleicht mal ein bisschen bearbeiten.
Falls ich finde, wenn sie merkt, dass da ein grundsätzliches Problem besteht, dass das einfach nur ein Beispiel ist für etwas und kein Einzelfall, dann ist es tatsächlich sinnvoll, in die Politik zu gehen, also sich zu überlegen, so, jetzt nicht mehr klein-klein, sondern jetzt muss ich mal gucken, mit wem könnte ich mich hier vernetzen, damit wir dieses Problem mal wirklich grundsätzlich verändern? Ich glaube, das lohnt sich sehr.
Sag mal, Annette, gibt es denn Themen, die auffallend häufig von Frauen in deine Coachings mitgebracht werden? Also sind das solche Themen zum Beispiel oder gibt es da gar kein Muster?
Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich könnte nicht sagen, es gibt ein bestimmtes Thema oder es gibt besonders das Thema der Herabsetzung und des Umgangs damit. Das kommt immer wieder vor. Und ich finde auch immer wieder interessant, wie unglaublich kränkend das ist, beziehungsweise als wie kränkend es erlebt wird und kann das sehr, sehr gut verstehen und finde da wahnsinnig wichtig, eine gute Haltung dazu zu kriegen, also sich da rauszuwühlen, dass das nicht so viel mehr mit mir macht, dass ich wieder souveräner werde und zuversichtlicher. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, immer, weiß ich nicht, von 100 Themen sind 80 so. Das kann ich nicht sagen, nein.
Ich wollte da nur einen Satz dazu sagen, weil ich vorhin auch gedacht habe, ob das jetzt typisch männlich oder typisch weiblich ist, auch bei dem Beispiel, Liske, das du genannt hast, mit der Person, die immer sehr, sehr viel redet. Das ist, glaube ich, generell dann eine Strategie, um eben so politisch voranzukommen im Unternehmen, weil das kenne ich auch von Frauen sehr oft. Und das ist aber was mich sehr ärgert. Und ich glaube aber, dass es eben viele Frauen eher ärgert, wenn das gemacht wird. Aber trotzdem gibt es natürlich auch viele Frauen, die das machen und die damit dann auch erfolgreich sind.
Ja, und interessant, ich habe jetzt auch gehört, online ist das zum Teil noch nerviger. Online spielt ja die Stimme auch noch eine andere Rolle. Also jetzt die Kombination von einem satten Bariton mit weitschweifigen Ausführungen, da ist es unheimlich schwer, als Frau dazwischen zu kommen, einfach aufgrund sozusagen der Tonlage. Und ich finde noch interessant, es gibt, das würde ich gerne noch sagen, es gibt ein Kommunikationsmuster bei Männern, das Frauen unbedingt checken müssen. Ein Mann sagt mal, Beispiel in der Konferenz, das ist technisch unmöglich. Das ist eine Meinung. Das ist keine Tatsache. Aber wie er es sagt, nicken alle und sagen Tatsache. Sowas zu begreifen, zu merken und dann freundlich zu fragen, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Zertrümmert das Ganze in einem Rutsch. Aber da muss man wirklich selber auch gucken, ob einem das auch wirklich auffällt. Also ein bisschen mehr drauf gucken, auch wie wird gesprochen und welche Strategie, vielleicht nicht mal bewusst, ist damit verbunden. Das finde ich so ein ganz schönes Beispiel.
Annette, du hast gerade schon gesagt, Männer neigen auch häufig dazu, Meinungen als Fakten zu verkaufen. Fakten ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben jetzt nochmal ein paar Fakten für euch zusammengetragen, woran wir sehen und immer wieder erleben, dass die Arbeitsplatzkultur doch häufig noch männlich geprägt ist.
Je unterschiedlicher die Mitarbeiter, desto besser. Studien besagen, dass sich Diversity in den Unternehmen positiv auf die Innovations- und Wirtschaftskraft auswirkt. So steigt zum Beispiel laut einer Analyse die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein, bei Unternehmen mit Gender- und Ethnien-Diversity um 36%.
Wie sieht eine gute Arbeitsplatzkultur aus? Diese Frage beantworten Männer und Frauen laut einer Studie unterschiedlich. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zum Beispiel für 40% der Arbeitnehmerinnen ein Anforderungsmerkmal an Unternehmen. Bei Männern fordern das nur 34%.
Dazu gehört zum Beispiel auch die Möglichkeit auf Homeoffice. Vor der Corona-Pandemie waren dort laut einer Studie aber ausgerechnet Frauen benachteiligt. So bekamen zum Beispiel 35% der befragten Männer einen Firmenlaptop gestellt, aber nur 20% der Frauen. Ein Diensthandy nutzten mit 16-39% sogar nicht einmal halb so viele Arbeitnehmerinnen wie Arbeitnehmer.
Die Fakten mit Links zu den Studien findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Annette, Stichwort Diversity. Was sind die Folgen einer männlich geprägten Arbeitskultur, gerade im Journalismus?
Publizistische Eintönigkeit, würde ich mal sagen. Das ist ja ein großes, also viel sichtbarer jetzt in Redaktionen und auch offenkundiger diskutiert an der Frage, haben wir genügend Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund? Bildet unsere Publizistik überhaupt ab, was da in der Welt geschieht? Oder wohnen wir alle Anfang 50 Mann in Harvestehude? Und das ist dann unsere Lebenswirklichkeit. Und da finden wir, liegen auch die Themen. Also ich glaube, das ist richtig ökonomisch problematisch. Also ich finde, da kann man die Frauen- und Männerfrage nochmal der Schwung geben und sagen, das ist jetzt gar nicht so, dass wir Frauen mal endlich fair behandelt werden wollen. Das kann man auch sagen. Wenn ihr publizistisch überleben wollt, dann müsst ihr euch damit beschäftigen. Denn wir verlieren ja ganz viele Milieus, also wir Journalistinnen und Journalisten. Und da spielt dieses Thema natürlich auch ein. Also wenn ich mich in Medien nicht wiederfinde, warum soll ich das kaufen? Insofern finde ich, ist das eine ganz, ganz virulente Frage, die ganz, ganz oben debattiert werden muss und nicht irgendwie was von Spaß und Fairness und ein bisschen mehr Frauenanteil in Führung, sondern ein ganz grundsätzliches Problem.
Was können denn grundsätzlich Verlage tun, um die Arbeitsplatzkultur zu ändern? Wir haben jetzt ja auch gerade schon mal gehört, Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wäre ja auch was, was nicht nur Frauen zugutekommt, sondern man würde sich ja wünschen, dass auch die Männer das ganz gut finden.
Ja, finde ich auch. Haben wir ja noch gar nicht so drüber gesprochen. Ist natürlich ein Riesenpunkt. Also Karriere-Killer-Kind. Da tut sich was. Und zwar einfach dadurch auch, dass Frauen, wenn sie sich bewerben, ja viel mehr als früher, die berühmte Generation, die jetzt da Bewerbungsgespräche führt, sagen, ich möchte jetzt schon mal gleich fragen, was bietet dieses Unternehmen mir denn in puncto Vereinbarkeit? Und überhaupt will ich gar nicht 100%, sondern lieber 80 gleich zum Start. Also ich glaube, da tut sich viel und da müssen Unternehmen sich auch bewegen und eben auch gucken, und da können sie auch was ändern, wie wird bei uns im Unternehmen Karriere gemacht? Also das muss man systematisch aufarbeiten. Eben was ich auch sagte mit den Fortbildungen. Haben wir da auch so ein Muster, dass wie Frauen wie wahnsinnig Fortbildung machen, aber so richtig zählt das sich gar nicht aus. Also ich glaube schon, dass Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung da ihren eigenen Laden richtig mal betrachten können und sollten und dahinter kommen, ob sie da vielleicht irgendwie ein paar blinde Flecken haben.
Unser Motto ist ja, macht's gleich. Was meinst du, Annette, müsste man jetzt gleich angehen? Was bräuchte es, um in Zukunft eine Arbeitsplatzkultur zu haben, die ja irgendwie allen Geschlechtern gerecht wird?
Eieiei, am Schluss die Knallerfrage.
Das ist gemein, ne?
Sehr gemein. Ach, ehrlich gesagt, ich finde alles das, was wir eben besprochen haben, das ist auch eine Vielzahl von, ich kann individuell etwas tun und es gibt strukturelle Punkte, wo Unternehmen was anpacken können. Wir reden darüber. Wir hier reden darüber. Ist ja schon mal auch ein Teil, ne? Ob man das überhaupt wahrnimmt und sagt, das ist ein Thema. So, also dieser kleine Blumenstrauß, finde ich, der könnte es sein.
Am besten.
Das ist meine Antwort
sofort
auf die Knallerfrage.
Ja, das war's jetzt schon heute mit Macht's gleich, unserem Podcast gegen Sexismus in den Medien. Annette, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war total spannend. Wir haben alle ein bisschen was mitgenommen für unseren Alltag in den Redaktionen. Und ja, wir fragen auch immer jedes Mal unseren Gast, was machst du denn jetzt gleich noch?
An die Elbe gehen.
Ach, schön. Bisschen frische Luft.
Ja, Annette, total gute Idee. Ich glaube, ich gehe auch gleich mal eine Runde raus, mal ein bisschen frische Luft schnappen und über deine ganzen klugen Tipps hier nachdenken. Und Sarah, was machst du gleich noch?
Ich glaube, ich gehe erstmal mir ein Mittagessen kochen jetzt gleich.
Sehr gut. Schön wieder Energiespeicher aufladen.
Und ich danke euch für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Das freut uns. Schön, dass du da warst. Wenn ihr Gedanken zu dieser Folge habt, eure Erfahrungen teilen wollt oder einfach Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an kontakt@pro-quote.de oder folgt uns auf Social Media.
Wenn ihr euch auch engagieren wollt für mehr Gleichberechtigung in der Medienwelt, werdet doch Mitglied bei uns bei ProQuote Medien. Folgt uns gern auf Facebook, Twitter und Instagram. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gleich.
Macht's gleich. Weg mit Sexismus in den Medien. Ein Podcast von ProQuote, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, produziert von Pool Artists.